Hallo an alle da draußen. Ihr hört wieder den Zwingenberger Podcast mit Ellen.
Das bin ich. Und Christel.
Das bin ich.
Heute wollen wir euch zwei engagierte Menschen vorstellen, deren Herz für Zwingenberg schlägt. Herzlich willkommen Dr. Florian Kafanik und Kai Pandera. Beide vertreten den Verein Alte Burg.
Ja, Florian, du bist Biologe und bist im Berufsleben Biologe und in deinem Freizeitleben bist du erster Vorsitzender des Vereins Alte Burg. Wir sind sehr neugierig auf deine Person und wollen natürlich wissen, was sich hinter dir verbirgt und hinter dem Verein Alte Burg.
Ja, hinter dem Verein Alte Burg verbirgt sich ein Landschaftspflegeverein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kulturlandschaft in Zwingenberg zu erhalten und auch zu verbessern. Und wir setzen uns für Biodiversität ein, wollen aber auch Dinge produzieren, also nicht nur reine Landschaftspflege machen, sondern auch am Ende etwas, was wir essen können, auf dem Tisch haben.
Biologe und Alte Burg, das hat ja dann schon was miteinander zu tun. Das heißt, du bist über deinen Beruf dann auch zu dem Ehrenamt gekommen.
Ja, ich habe ja dann nach der Geburt meines zweiten Kindes aufgehört mit dem Beruf, bin nicht berufstätig in dem Sinne und hatte dann viel Zeit. Und dann kam diese Gründung des Vereins Alte Burg genau richtig, um dann doch ein bisschen in diesem Job weiterzumachen.
Also da hat die Alte Burg nichts mit Burgen zu tun und nicht nur mit Landschaftspflege, wie du gerade gesagt hast, sondern es geht um Weinhänge, Streuobstwiesen vermutlich.
Genau, vielfältige Landschaft. Das, was wir hier in Zwingenberg hier haben, wofür ja Zwingenberg auch ein Stück weit bekannt ist, die Mischung aus Weinanbau auf der einen Seite, aber eher ein extensiverer Weinanbau. Und auf der anderen Seite eben viele kleine Grundstücke, kleinräumig, Mauern, Wäldchen, Hecken, Streuobstwiesen und aber auch Orchideenwiesen. Und das macht ja den Reiz von Zwingenberg eigentlich aus. Und das gilt es zu erhalten, weil das ist die Kulturlandschaft und die muss bearbeitet werden, damit sie so bleibt, wie sie ist. Weil sonst hat man eine Verbuschung und man hat dann Brombeeren und Rubinien und eben nicht mehr so eine schöne Landschaft, wie wir sie kennen.
Ja, Kai, du bist der zweite Vorsitzende vom Verein. Wie kommst du dazu?
Ja, privat hatte ich schon immer Interesse an der Natur. Und über einen kleinen Umweg, über eine Patenwiese vom Bodenmanagement Bensheim, habe ich Florian kennengelernt. Und dadurch, dass ich privat auch einen eigenen Garten habe, mich interessiere für Gemüseanbau und Obstbau, bin ich dann über dieses Interesse in den Verein gekommen, habe mir die Flächen angeguckt, habe gesehen, die verschiedenen Obstbäume, die wurden gepflanzt, gegossen, gelegt, geschnitten. Und da habe ich halt dieses Know-how mit in den Verein reingebracht und ja, ergänze jetzt, denke ich, den Verein von der Schiene her.
Wo bist du berufstätig angesiedelt?
Ich habe Biotechnologie studiert, also auch durch das Interesse an der Natur, halt auch in die Naturwissenschaften.
Ja, Beruf und Berufung, das hat ja auch was miteinander zu tun. Und es klingt bei euch beiden nach ganz viel Herzblut, ja, dass man sich engagiert und sich ja, stark macht dafür, dass Landschaft gepflegt wird oder Landschaft in einer bestimmten Form auch erhalten bleibt. Ja, nicht mit Dornen zugewachsen ist, sondern dass man hinterher auch das Gefühl hat, da kann etwas wachsen, was immer dort gewachsen ist. Und es kann so wachsen, dass man gerne sich das anschaut, aber dass man auch etwas daraus erwirtschaften kann, also ernten kann in dem Fall.
Genau.
Die Obsternte, ja. Du vertrittst ja so ein bisschen eine andere Altersgruppe, als man das bei vielen Vereinsmitgliedern manchmal denkt, ja. Wie sieht die Altersstruktur aus in eurem Verein, Alte Burg?
Naja, sie kann natürlich immer jünger sein, weil wir natürlich durchaus auch körperlich anstrengende Arbeiten zu vergeben haben. Und das ist natürlich schon von Vorteil, wenn man dann die Arbeiten auch machen kann. Aber grundsätzlich, klar, haben wir, ich glaube, klassischer Fall von typischer Verein, eher die Generation 50, 55 plus. Hat natürlich auch den Vorteil, dass es dann Rentnerinnen und Rentner gibt, die natürlich auch unter der Woche was tun können. Mhm. Also grundsätzlich ist ja diese Mischung, was das Alter angeht, natürlich wichtig. Und wir versuchen auch dann tatsächlich auch jüngere, gerade Familien zum Beispiel, mit ins Boot zu holen. Auch weil gerade durch dieses Waldgartenprojekt wir ja dann auch, das ist auch attraktiver für Kinder. Ich meine, Kinder wollen natürlich nicht mit dem Rechen auf der Wiese stehen und eine gemähte Wiese abrechen. Das machen ja schon die Erwachsenen ungerne. Ja.
Das heißt, ihr habt also Angebote, Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen, für Kinder, für jüngere Leute und eben auch für die Generation ab 55 und noch weiter nach oben hin. Ja, ich denke also, Ökologie ist ein Thema, das geht uns alle an. Und das Bewusstsein dafür wird auch immer stärker in unserer Gesellschaft. Wie seht ihr das?
Ja und nein. Also es ist ja so, dass wir ein Problem, was wir haben als Verein, ist, dass viele Flächen aufgegeben werden, wo eben niemand Interesse daran hat oder die Eigentümer haben kein Interesse daran, dass das irgendwie ökologisch wertvoll ist. Auf der anderen Seite, ja, ist natürlich, also das Stichwort Biodiversität, damit fängt man immer Leute ein. Und es gibt Leute, die sich engagieren wollen und die sich eben auch ehrenamtlich engagieren wollen. Ich glaube, das ist ein Spannungsfeld und da gilt es tatsächlich auch, sich zu behaupten. Und der ökologische Aspekt, den muss man trotz allem immer wieder stärken, den muss man immer wieder ins Bewusstsein bringen. Das ist auch eine Aufgabe von unserem Verein, dass wir eben sagen, okay, Leute, so sieht's aus, das gibt es zu tun. Und das kommt dabei raus. Also diese Arten, das ist ja immer, es gibt ja immer diese klassischen Tierarten, man denke nur an einen Wal, wo die Leute total begeistert sind. Aber natürlich die kleine arme Wildbiene, die ist nicht bekannt. Und deswegen die zu schützen, das ist deutlich schwieriger, als wenn man jetzt irgendwelche, also Orchideen kommen auch immer gut an. Das ist eben auch, das kennen die Leute, haben sie vielleicht auch bei sich auf der Fensterbank stehen. Und man muss immer ein bisschen gucken, dass man die Leute auch dahin bekommt, wo man sie haben will, indem man eben solche Arten dann auch benennt, ja, die attraktiv sind für die Leute.
Ja gut, also wir pflegen ja alle unsere Gärten, also wenn wir welche haben. Wir finden angelegte Parkanlagen dann auch schön, ja. Thema Unkraut, ne? Tolles Unkraut, schlechtes Unkraut, Schottergärten, ne? Das ist ja auch was wahrscheinlich für euch mehr als ein rotes Tuch ist, vermutlich.
Ja, es gibt natürlich die ganz bösen Pflanzen auf den Flächen, die wir bewirtschaften. Das ist die Goldrute, eine invasive Pflanze, die armenische Brombeere und die Robinie, die aber auch, also die versuchen wir natürlich auch klein zu halten und einfach durch regelmäßiges Marktmanagement zum Beispiel kriegt man das ganz gut in den Griff. Weil sonst einfach die Landschaft uniformer wird. Also das erleben wir hier in der Bergstraße ganz massiv, dass diese drei Pflanzenarten eigentlich dominieren würden, wenn man nichts tut. Und das wäre eine sehr artenarme Landschaft. Also das wäre wirklich, also da hat die Eidechse findet da keinen Platz und viele Vogelarten auch nicht. Und von den Tierarten ganz, ganz abgesehen, die natürlich dann auch nicht mehr.
Also bestimmte Unkräuter, was soll ich sagen, Unkraut, ja, also bestimmte Pflanzenarten sind dann doch nicht so gewollt oder beziehungsweise günstig, ja, wenn man einen ökologisch sinnvollen Garten oder eine Anlage haben will.
Genau, es kommt halt immer auf das Ziel drauf an. Wenn wir jetzt eine Magerwiese haben, dann wollen wir tatsächlich die typischen Magerwiesenpflanzen haben und da muss man Nährstoffe austragen. Wenn wir jetzt natürlich Gartenbau betreiben wollen, also wenn wir etwas anpflanzen wollen, etwas ernten wollen, dann nicht, dann wollen wir natürlich Nährstoffe im Boden haben.
Was ist denn eine Magerwiese, Kai? Keine Ahnung.
Eine Magerwiese ist ja eine Wiese mit wenig Nährstoffen. Die gibt es heutzutage immer weniger, weil deutlich mehr die Flächen gedüngt werden und nicht einfach ja eine Wiese existiert, wo dann eventuell Beweidung stattfindet und diese Wiese nicht nochmal extra gedüngt wird, so wie es früher der Fall war. Früher hat man dann die Grünfläche einfach genutzt als Futter. Heute werden Wiesen auch gedüngt, damit dann halt die Heuernte nur einmal, sondern ich denke auch zweimal im besten Fall ausfällt. Und ja, das ist halt das Problem, dass dadurch halt Arten, die eher einen mageren Standort bevorzugen, nicht mehr so vorkommen, wie sie eigentlich mal vorgekommen sind. Und ja, das ist halt, wie gesagt, auch ein Teil von unserem Verein. Da ist auch Florian sehr, sehr engagiert, dass wir die Wiesen oder die Flächen, die wir dort haben und die wir als Magerstandorte haben wollen, entsprechend mähen und dann dieses Mahdgut auch abtragen, um nicht wieder die Nährstoffe vom Mahdgut auf der Fläche zu haben, was dann wieder die Fläche düngen würde. Also dass wir halt eher Nährstoffe aus dieser Fläche rausziehen, um halt diesen Magerstandortcharakter zu erhalten.
Das heißt also, man kann das ganz bewusst steuern. Was will man haben? Und was muss man tun, damit man genau dieses Ergebnis hinterher bekommt?
Genau, so wie das Menschen eigentlich in allem tun, was sie anfassen. Zielgerichtetes
Handeln, ja.
Genau, sie steuern das, was sie gerade haben wollen. Und deshalb haben wir aktuelle Probleme unserer Zeit.
Ja, kommen wir zu einem anderen Anliegen von eurem Verein. Ihr kümmert euch auch um Weinberge, obwohl ihr gar keine Winzer seid. Warum wird das gemacht? Was ist da der Grund dahinter?
Jetzt hat ja Zwingenberg ist ja eine Weingegend, Hessische Bergstraße, und hat ja auch noch kleinräumige Weinberge. Das ist ja hier anders als jetzt in Rheinhessen oder in der Pfalz, wo ja sehr große Flächen sind, die dann auch wieder artenarm sind. Und hier haben wir viele kleine Flächen, die auch von Familien bewirtschaftet wurden oder auch werden. Und es wird immer schwieriger, die zu bewirtschaften, weil der Aufwand groß ist, der zeitliche Aufwand, aber dann natürlich auch der finanzielle Aufwand. Und deswegen werden die aufgegeben mit bekannten Folgen. Und dann ist es ja eigentlich, also es ist nicht wirtschaftlich zu bearbeiten, diese kleinen Weinberge. Ein Winzer, der wirtschaftlich denkt, kann das nicht machen. Der macht damit Verlust, der gibt die auf und sagt, geht nicht. Wir als Verein können das natürlich eher leisten. Wir können eher sagen, okay, das sind Flächen, die haben nicht so einen hohen Ertrag, das sind alte Rebstöcke, aber es ist eine schöne Landschaft, es sind Hecken drumherum. Wir wollen auch gar nicht mit dem Traktor reinfahren, sondern wir machen das mit der Hand und dann bewirtschaften wir die. Ein besonderer Fall ist der sogenannte Schauweinberg. Da sind dann vor einigen Jahren ganz viele verschiedene Rebsorten auf kleiner Fläche angepflanzt worden, auch ein bisschen, um den Leuten zu zeigen, die Vielfalt, die eigentlich im Weinberg herrschen könnte. Da wurden ganz alte Reben angepflanzt, wie der schwarze Urban oder der Elbling, der mal an der Bergstraße die vorherrschende Rebsorte war. Aber auch ganz neue Rebsorten, die man weniger spritzen muss, wo man weniger Pflanzenschutz machen muss, wie der Sauvignon Gris. Und das haben wir da auf kleiner Fläche, da haben wir 8 oder 9 Rebsorten, die da angebaut sind und die auch geerntet werden. Und so wie man das früher gemacht hat, da hatte die Winzerfamilie, die hatte ja immer mehrere Rebsorten, weil es gab immer, in dem einen Jahr gab es die eine, in dem anderen Jahr ist die andere besser gewachsen. Deswegen hatte man immer eben mehrere verschiedene. Und so soll das auch sein, dass dann aus den allen, wenn die dann richtig im Ertrag sind, ein Wein draus entsteht.
Ein Wein
aus vielen verschiedenen Rebsorten.
Das klingt ja für mich sehr spannend. Der schwarze Urban. Also das habe ich noch nie gehört, muss ich sagen.
Ja, kennt auch niemand. Das ist eine ganz alte Rebsorte, die, warum auch immer, aus der Nutzung genommen wurde. Es ist ja so, auch der Weinanbau, der Weinkonsum unterliegt Moden. Und dann gibt es eben Rebsorten, die wollen die Leute plötzlich nicht mehr. Ich meine, Müller-Thurgau ist so ein Fall. Verkauft man heutzutage schlecht. Heute wollen sie Riesling und Grauburgunder oder vielleicht Weißburgunder, Chardonnay. Und deswegen fallen alte Rebsorten einfach dann auch hinten runter irgendwann und werden nicht mehr tatsächlich. Es wird einem schwerfallen, einen Wein zu bekommen, der ein reiner Urban, aus urbanen Trauben gemacht worden
ist. Also Wein trinken, das ist ja auch eine Modeerscheinung. Also die Rebsorten, die man gerade favorisiert, wir jetzt hatten gerade das Weinfest in Zwingenberg und das, was du gerade genannt hast, das ist das Übliche, was man im Angebot hat und was man auch trinkt und gerne trinkt. Und da gibt es schon einiges natürlich, vieles, was man probieren kann, aber schwarzer Urban, was gibt es dann noch? Elbling, sagtest du vorhin?
Elbling, ja. Oder Elbling? Der war tatsächlich mal die Rebsorte der Bergstraße, die dann hier angebaut wurde. Aber eben ist es, es gibt irgendwo ein Weinanbaugebiet, wo es tatsächlich noch Elbling zu kaufen gibt. Aber also hier kenne ich das gar nicht in der Gegend. Ja. Das sind natürlich dann auch manchmal Sorten, die sind dann vielleicht stärker pilzanfällig. Und dann hat man ja auch ein Problem. Dann muss man eben mehr Aufwand treiben, um da was zu ernten. Oder sie sind nicht so ertragreich. Ja, das gibt es immer so verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass man sagt, okay, man geht von dieser Rebsorte weg und nimmt dann eine andere.
Also ihr habt ein Wissenschaftsinteresse, würde ich vermuten, und vielleicht auch ein bisschen ein nostalgisches Interesse, solche alten Rebsorten nochmal zum Leben zu erwecken.
Genau, den Leuten zu zeigen. Guck mal, die Rebsorten sehen nicht alle gleich aus. Wenn man die nebeneinander sieht, nebeneinander stehen hat, dann gibt es eben, man sieht Unterschiede. Nicht nur in der Traubenform, sondern auch die Blattform, ja, Blattfarbe und so weiter.
Das ist vor allem das Spannende bei der Ernte. Das ist eines der größten Aktivitäten, die wir als Verein machen. Und da haben wir, glaube ich, auch den meisten Zulauf, dass die Leute wirklich da Interesse dran haben, bei der Lese zu helfen, die Unterschiede der verschiedenen Sorten zu sehen. Die Farben sind komplett unterschiedlich, der Trauben. Es ist halt nicht nur ein Grün, es ist ein Grün-Gelb, es ist ein Lila, es ist ein Rosa mit dabei. Und wenn man das dann alles in einem Eimer hat, sieht das halt einfach auch sehr, sehr schön aus. Und das zieht wirklich dann halt auch unsere Vereinsmitglieder an. Und ja, wenn wir das dann halt die letzten 2 Jahre zusammen, da haben wir keinen Wein gemacht, weil die Ernte noch nicht so groß ausgefallen ist, da haben wir dann zusammen den Saft rausgepresst direkt nach der Ernte, den dann verpackt und haben halt dann die Trauben halt entsprechend genutzt. Aber einfach diese Vielfalt auch wirklich sehen zu können, das ist das halt auch was halt eigentlich sehr, sehr wertvoll ist, was halt aktuell durch ja wenige Sorten halt eher verloren geht.
So, weg vom Wein. Ich würde gerne mal einen kleinen Themenwechsel machen. In unserer ersten Podcast-Staffel hatten wir eine Folge zur Nachhaltigkeit. Da haben wir den damals hergestellten Trockenmauern gewidmet. Mittlerweile sind die Trockenmauern fertig. Die kann man bewundern oben. Warum ist das diese Nachhaltigkeit, diese Form der Landschaftsgestaltung so jetzt hier wieder angesiedelt worden oder wieder quasi zurück ins Leben gerufen worden?
Also, das ist ein spannendes Thema. Es gab Trockenmauern in Zwingenberg, aber jetzt ist Zwingenberg nicht das typische Trockenmauergebiet. Diese Trockenmauern, ist ein bisschen unklar, wie alt die waren, aber die waren so um die 100 Jahre alt und sind jetzt langsam zusammengefallen. Und da ist es toll, dass im Rahmen der Flurbereinigung dann das tatsächlich auch gemacht wurde, dann neue Mauern zu bauen, die tatsächlich wieder ein ganz, ganz eigenes ökologisches Habitat sind. Also gerade, das sind jetzt ja auch Trockenmauern, die anders als die Mauern vorher, die waren ja praktisch nur vor die Wand gebaut, damit der Hang nicht runterkommt. Und die jetzt sind ja auch tatsächlich mal 1,5 Meter tief. Und wir hoffen sehr, dass Eidechsen, Schlingnattern, auch verschiedene Wildbienenarten, die da siedeln, dass die da jetzt wirklich auch eine Chance bekommen. Es wurden schon Eidechsen gesehen, aber das ist natürlich ein langfristiger Prozess. Wenn man jetzt neue Trockenmauern baut, dann dauert das unter Umständen natürlich einige Jahre, bis man da Erfolg sieht.
Also das war dieser Effekt, dass diese Tiefe der Mauern neu angelegt werden musste, ne? Das war eine ganz spannende Sache. Über 1 Meter oder 1,5 Meter musste das in die Mauer rein gebaut werden, was ja sehr schwieriges Unterfangen war am Hang. Ne?
Um eben Hohlräume zu schaffen für die Tiere vor allem.
Ja, das ist sehr interessant auch zu beobachten, was entwickelt sich jetzt. Die Trockenmauern sind fertig und man stellt sich vor oder man hat Erfahrungswerte, die Fauna ansiedeln kann. Und das kann man jetzt beobachten, glaube ich, über die nächsten Jahre. Was passiert jetzt?
Genau.
Was machen die Wildbienen? Finden die das jetzt spannend und siedeln sich an? Oder sind es vielleicht auch ganz andere Tierarten, die man vorher gar nicht vermutet hätte?
Ja, das wird spannend sein zu sehen. Und man muss mit offenen Augen durch die Weinberge gehen, um dann auch, es sind nun viele, viele Tierarten natürlich auch, die eher versteckt sind. Die Schlingnatter zu sehen ist schon, das macht man nicht so im Vorbeigehen. Da muss man schon gucken. Also die Eidechse huscht mal über den Weg. Das ist kein, und es gibt Kinder, die freuen sich, wenn man da oben arbeitet. Da hört man das immer wieder am Sonntag. So, ich habe eine Eidechse gesehen. Also es ist toll, dass dann die Kinder sich darüber freuen. Aber für andere Tierarten muss man schon sehr genau dann hinschauen.
Und der ganze Bereich ist, finde ich, ganz, ganz toll geworden. Wir sind öfter mal oben unterwegs und Richtung Weinberghaus auch. Das ist wirklich ein besonderer Ort geworden. Und man kann auch vor diesem Weinberghaus, da gibt es diese Ruhebänke, entspannen und so in die Weite schauen. ja, ich könnte mir vorstellen, das könnte ein schöner Anziehungspunkt werden, ja, sozusagen. Mhm. Chillen als Belohnung für die Anstrengung, bis nach oben gekommen zu sein, sind ja ein paar Höhenmeter, die man da bewältigen muss.
Was findet in dem Weinberghaus statt? Ich war mal zu einem, ich weiß gar nicht, welche Veranstaltung das war. Ist das öffentlich? Kann das gemietet werden?
Also es darf nicht für private Anstaltungen genutzt werden. Es können die Winzer nutzen. Es können wir nutzen, weil wir auch mit am Aufbau beteiligt waren. Es ist jetzt nicht so, dass man dann öffentlich beispielsweise einen Weinverkauf da oben machen könnte, was eigentlich ein idealer Standpunkt wäre. Aber an sowas ist eher nicht gedacht, sondern eben für die Winzer, für Weinverkostungen. Wir machen da unsere Jahreshauptversammlung. Wir machen da auch hin und wieder mal kleine Feste, wo wir auch durchaus Nicht-Vereinsmitglieder dazu einladen. Also letztendlich soll schon auch so ein bisschen so ein Anziehungspunkt sein, dort oben, um da oben eben auch die Leute da hochzubringen in den Berg.
Finde ich eine tolle Idee. Also das klingt so ein bisschen nach Ort für Begegnungen. Und wenn der Verein Alte Burg zum Beispiel das auch so als seinen kleinen Sitz für Veranstaltungen sieht, könnte ich mir vorstellen, dass es Leute anzieht. In unserem Vorgespräch wir sprachen so ein bisschen auch über Kinder, Jugendliche. Wie kann man den Verein auch so ein bisschen attraktiv machen für Familien? Und ihr spracht von einem Bratapfelabend, von einem Naschgarten oder einer Garten-AG. Habt ihr das jetzt installiert? Gibt es da Erfahrungswerte?
Das haben wir noch nicht installiert. Wir haben viele Ideen, um ja auch ein jüngeres Publikum anzuziehen. Unter anderem dadurch, dass mein Interesse halt vor allem an essbaren Pflanzen, Nutzpflanzen liegt, habe ich diese Idee von einem neuen oder einem alternativen Konzept, einem Waldgarten oder in Englisch Food Forest, was für mich besser passt, haben wir gestartet vor anderthalb Jahren. Und diese Idee, dass man auf den Flächen direkt sehr vielfältig verschiedene essbare Sachen anpflanzt, denken wir, dass das halt auch vor allem Familien, Kinder anziehen könnte und halt ja wirklich auch spannend ist, weil ja eine Wiese abrechen, ist vielleicht für Kinder jetzt nicht so spannend, wie das eigene Beerenobst zu essen, direkt essen zu können oder auch später mal Feigen, Zwetschgen oder Apfelbäumen sich aufhalten
zu können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Erfolgsprojekt sein könnte, denn in 5 Jahren kann man schon erste Sachen ernten oder Feigen kann man vielleicht schon früher ernten.
Genau, das ist der Vorteil an diesem Konzept. Es ist halt nicht erst in 5 Jahren. Das ist wie wenn man jetzt eine Streuobstwiese pflanzt. Man pflanzt Hochstämme in Rasen oder man bricht den Rasen auf und hat dann vielleicht eine kleine Baumscheibe drumherum, wo kein Rasen mehr ist, aber da muss man eine Zeit lang warten. Das ist auch wieder in der heutigen Zeit, alles muss sehr schnell gehen, man will direkt Erfolge sehen, etwas schwierig. In dem Waldgarten ist es was anderes. Zwischen die Obstbäume, die man pflanzt, da haben wir auch Hochstämme gepflanzt, aber wir haben auch verschiedenste Beerensträucher gepflanzt. Und wir haben letztes Jahr die ersten Sachen nach einem halben Jahr Anpflanzen schon geerntet. Und dieses Jahr wird es immer mehr. Also wir haben dieses Jahr, wir pflanzen auch regelmäßig vor allem im Herbst und Winter nach. Und ja, jetzt zum Pfingstmarkt, da hatten wir ja auch einen Stand in der Scheuergasse. Da habe ich für Vereinsmitglieder, um halt auch zu zeigen, was wächst da oben gerade, habe ich schon die ersten, es sind Maibeeren oder Honigbeeren, die haben verschiedene Namen, geerntet oder auch Erdbeeren, die wir als Bodendecker hingepflanzt haben. Also man sieht direkte Erfolge und direkte Ernten schon nach sehr, sehr kurzer Zeit.
Genau, und das ist auch ein sehr natürlicher und guter Zugang für Kinder, Familien mit Kindern. Was wächst in der Natur, wenn man es nicht mehr im eigenen Garten hat, wenn man keine Nutzgärten mehr hat oder viel weniger? Was wächst und wie wächst es? Und ich kann es direkt probieren. Schmeckt gut.
Oder ist sauer.
Ja. Oder ist sauer oder es schmeckt vermutlich, weil wenn man es reif erntet, deutlich besser als die Himbeere, die man reif Ende Juni erntet, schmeckt mit Sicherheit deutlich besser als die gekaufte Himbeere Anfang Februar, die mit Sicherheit nicht aus Deutschland kommt.
Klingt nach viel Arbeit aber auch, ne? Wie viele aktive Mitglieder oder wie viele Leute sind bei euch so dabei? Gibt es da eine Zahl oder variiert es je nachdem, was gemacht wird? Du hast vorhin gesagt, bei der Weinernte sind ganz viele Leute, ne, weil es toll ist. Also wie ist das bei euch von der Anzahl her?
Wir sind knapp 50 Mitglieder im Verein. Und je nach Aktivität haben wir dann ja eine variierende Anzahl. Also bei Arbeitseinsätzen, ja, da haben wir 10 bis 15 Leute, die immer mal wieder, nicht immer zusammen, aber das kommt auch vor, aber immer mal wieder in verschiedenen Konstellationen mithelfen oder auch selbstständig in den Weinbergen unterwegs sind und dort halt zum Beispiel unter der Woche was machen, weil dann am Wochenende andere Aktivitäten anstehen. Oder dann halt auch eine ganz andere Truppe, die dann halt vor allem unsere Stände jetzt hier am Pfingstmarkt oder auch am Weihnachtsmarkt bedient. Mhm. Also da sind wir eigentlich sehr vielseitig aufgestellt.
Seid ihr vernetzt? Also ich dachte zum Beispiel gerade an unseren Imker hier in Zwingenberg, den Hendrik Steinack, der ja auch den Bienenlehrpfad betreibt und angelegt hat. Arbeitet ihr zusammen mit solchen Leuten, die auch ähnliche Themen bedienen?
Also es gibt viel Zusammenarbeit mit dem NABU, Bensheim, Zwingenberg, natürlich auch in gewisser Weise mit der Stadt, weil wir auch Flächen von der Stadt bewirtschaften. Klar, und man kennt sich, man tauscht sich aus, man überlegt immer wieder mal auch, welche Flächen man wie nutzen kann. Oder wenn ich eine Anfrage bekomme von jemandem, der hier Bienen aufstellen will, dann sage ich natürlich, wir haben hier ja einen Imker, ihr müsst den dann fragen.
Ja.
Ich weiß nicht, dass es hier zu Ärger kommt. Weil jetzt kam eine Anfrage, weil die Edelkastanien so schön geblüht haben und da wollte jemand Edelkastanienhonig machen aus Darmstadt. Und dann meinte ich, da musst du den Hendrik Steinack fragen, weil sonst weiß ich nicht, ob der will das vielleicht auch machen. Aber klar, sicher. Also es gibt Verbindungen natürlich auch mit den Winzern in vielerlei Weise. Ja, genau. Also die Vernetzung findet schon statt. Der Landschaftspflegeverband Kreis Bergstraße ist ja auch relativ neu. Da sind wir auch Mitglied, weil man dadurch natürlich auch nochmal Zugang zu mehr Informationen bekommt. Das ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, dass das Hand in Hand geht.
Das denke ich auch, ja.
Und gibt es auch Verbindungen zu der Schule hier, zu der Grundschule, Projektwoche oder was ich mir da immer so vorstellen könnte oder die Betreuung, die Nachmittagsbetreuung oder ist es dann doch zu weit weg?
Also ich selbst habe ja mal eine Garten-AG angeboten an der Schule und hatte dann auch Erfahrung gemacht und bis jetzt hatten wir viele Flächen, die tatsächlich relativ weit oberhalb waren und das war schwierig. Jetzt mit diesem Waldgarten ist es natürlich nochmal viel attraktiver, da kommen auch Grundschulkinder leicht hin. Wir hatten schon mal Kontakt aufgenommen, das hat sich jetzt nichts daraus ergeben. Das ist halt arbeitsintensiv. Da braucht auch der Verein mehrere Leute, die regelmäßig zu festen Terminen zur Verfügung stehen, die sich vorher Konzepte überlegen. Jetzt hat die Betreuung nochmal gewechselt von der Grundschule, da müssen wir noch neue Kontakte knüpfen. Aber also es würde mit Sicherheit jetzt mit dem Waldgarten gerade ganz, ist das sehr attraktiv. Weil die Kinder finden das toll, einfach rausgehen und tun und machen, macht denen ja Spaß.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich weiß es noch mit der Garten-AG damals, da kennen wir uns ja auch, ist ja schon eine Weile her. Und deswegen die Frage, die Projektwoche so das Erste, was mir einfällt, an einem Projekt arbeiten, weil es mit Sicherheit unter der Woche kontinuierlich dann doch zu weit ist, aber.
Und man braucht natürlich Personal von der Schule mit dabei. Das können wir nicht alleine leisten, sondern da muss natürlich immer dabei sein von der Schule.
Also das ist für mich jedenfalls eine große Öffentlichkeitsarbeit, wenn man mit Grundschule zusammenarbeitet oder sich vernetzt mit anderen Menschen, die ähnliche Themen bedienen.
Ja,
ansonsten seid ihr wahrscheinlich mit Öffentlichkeitsarbeit bestens aufgestellt. Ja, ihr seid in den Social Media vertreten, wie man das heute so ist, ja.
Ja, wir haben natürlich eine Website, die sehr, sehr gut gepflegt wird, wo man nahezu jegliche Informationen und Aktivitäten, die wir so machen, bekommt oder mitverfolgen kann. Und wir haben einen Instagram-Account, der auch immer wieder das zeigt, was wir alltäglich so tun. Oder auf welchen Festen wir vertreten sind. Oder auch, wenn wir bestimmte Aktionen haben, dann da wird darüber informiert.
Und last but not least gibt es den Podcast.
Genau.
Genau. Ja. Ja, wenn ihr hier am Mikro noch sitzt, gibt es irgendwas, was ihr gerne noch loswerden würdet, irgendwie ansprechen wollt? Seid ihr alles losgeworden oder habt ihr alles gesagt, was ihr denkt, was wichtig ist, was ihr sagen wollt?
Das, was ich auf jeden Fall noch möchte, so wie ich auch in den Verein gekommen bin, wenn man eigene Ideen hat, was man ökologisch umsetzen möchte, ist man in unserem Verein einfach sehr, sehr gut aufgehoben, weil wir auch einfach die Flächen haben und dann auch Leute haben, die ja gerne auch neue Sachen ausprobieren. Und ja, wenn man Gedanken im Kopf hat und die einfach noch nicht umsetzen kann oder vielleicht noch einen Input braucht, dann ist man bei uns auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Oder wenn man einfach sagt, ich will einfach rausgehen, ich will ja draußen in unseren Weinbergen was machen, sei es Sachen ernten oder halt Flora und Fauna beobachten, dann ist man ja bei uns einfach sehr, sehr gut aufgehoben.
Bestens aufgehoben. Ihr habt ja auch die tolle Website, das hast du vorhin gesagt. Und ja, kann man eben sich da informieren und man weiß, an wen man sich wenden muss.
Und wir versuchen ja auch, unser Angebot vielfältig zu halten. Also jetzt, wenn jemand mit neuen Ideen kommt, versuchen wir das ja auch zu unterstützen. Also wir haben ja auch ein bisschen, wir arbeiten ja auch ein bisschen wissenschaftlich, haben Leute von der TU Darmstadt, Zoologen, die da kartieren, und auch die Botaniker hier von der BVNH Hessen sind auf unseren Flächen. Also auch wenn jemand eher ein stärkeres wissenschaftliches Interesse hat, kann er das durchaus, ist er wirklich herzlich willkommen, einfach auch über die Flächen zu gehen, anzuschauen, was wächst hier, was lebt hier, was flattert hier. Und eben, weil wir ja doch relativ viele Flächen zur Verfügung haben, kann man da auch tatsächlich, ist das auch offen für neue Projekte. Also von daher ist jeder herzlich willkommen, der sich da einbringen möchte. Auch mit eigenen Projekten. Also das muss nicht jetzt sein, was wir eh schon machen, sondern man kann auch wirklich auch mit ganz neuen Sachen kommen.
Mhm. Toll. Ja, also vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr unsere Gäste wart, dass ihr euch Zeit genommen habt, trotz eurer vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten. Und ihr liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ihr könnt euch freuen auf einen spannenden Podcast in 14 Tagen. Wir verraten nicht, wo es drum geht, oder?
Auch diesmal wieder nicht.
Machen wir nie, ne?
Nein. Genau. Also, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.